SRF 2 Kultur.
Text heute zu einem brisanten Kapitel in der Geschichte des Pflegekinderwesens in der Schweiz.
Die Swissair hat asiatische Gäste nach Zürich gebracht. Nicht den erwachsenen Reisenden, sondern tibetischen Kindern gilt unsere Aufmerksamkeit. Es sind Waisen, deren Eltern im Kampf um die Freiheit ihrer Heimat oder auf der Flucht über den Himalaya umgekommen sind.
200 tibetische Kinder kamen vor rund 50 Jahren in die Schweiz. Als die ersten Tibeterli 1960 auf dem Flughafen Kloten landeten, war das Entzücken groß. Die Schweiz zeigte sich von ihrer besten Seite als ein Land, das arme Waisenkinder aufnimmt, die auf der Flucht vor den chinesischen Kommunisten ihre Heimat Tibet und ihre Eltern verloren haben. Diese Geschichte ist uns bekannt. Sie ist aber nur die halbe Wahrheit, denn die meisten dieser Kinder waren gar keine Waisen. Dazu Kontext mit Sabine Bitter. 1960 nahm die Schweiz zum ersten Mal eine größere Gruppe von außereuropäischen Flüchtlingen auf. 200 Kinder im Alter zwischen 4 und 11 Jahren. Sie waren aus dem Tibet nach Indien geflüchtet, nachdem das chinesische Regime den Tibetaufstand niedergeschlagen hatte. Tausende von Familien waren damals ihrem politischen und religiösen Führer, dem Dalai Lama, ins Exil gefolgt. An diese Flucht erinnerte sich zum Beispiel Mi'kmaq Wangdu Christoph Reit, der als eines der ersten tibetischen Kinder in die Schweiz gekommen war und heute die Gesellschaft Schweiz-Tibetische Freundschaft präsidiert. An diese Flucht erinnerte er sich in einer Sendung des Schweizer Radios Ende der 1980er Jahre.
Das ist 1959 passiert, wo der Einmarsch von den Chinesen stattgefunden hat. Da haben meine Grossmama, mein Papa und meine Tante haben mich über den Himalaya von Tibet nach Indien gebracht. Auf dem Rücken bin ich von der Grossmama nach Indien gekommen.
Dort wurde Mi'kmaq Wangdu Christoph Reit in einem Kinderheim untergebracht.
Ich bin dann als einziges Kind von der Familie, weil ich der Jüngste war, bin ich in ein Kinderheim gekommen, in Dharamsala in Nordindien. Mein Papa musste im Strassenbau arbeiten und so bin ich am Kinderheim ein gutes Jahr gewesen.
Seine Erinnerung deckt sich mit der Geschichte jenes Mannes, den der Schweizer Regisseur Ueli Meyer in seinem neuen Kinodokumentarfilm «Tibi und seine Mütter» porträtiert.
1961, nach der dramatischen Flucht seiner Familie über die Himalaya-Pässe, wurde die Familie auseinandergerissen. Der 5-jährige Tibi wurde dann in das unter der Obhut des Dalai Lama stehende Kinderheim gebracht.
Tibis Eltern ließen in diesem Heim 3 Kinder zurück.
Sein Vater hat sich dann ins indische Militär als Söldner gemeldet in eine Fallschirmeinheit. Und die Mutter hat sich dann in ein Straßenbaucamp im Norden Indiens, im Kulu Manali-Tal, verdingt. Sie wollte ihre Kinder mitnehmen und da wurde ihr von dem Vorstand des Flüchtlingslagers, wo sie war, gesagt, das gehe nicht, aber man würde ihr die Kinder dann nachschicken.
Das Heim in Dharamsala beherbergte über 1000 Kinder. Es wurde von der ältesten Schwester des Dalai Lama geführt, von Tsering Dolma Takla. Das Kinderheim sei völlig überfüllt, berichtete der Schweizer Arzt Oliver Senn 1964 im Schweizer Radio.
Das hat so voll gehabt, dass 4 bis 5 Kinder in einem Bett haben müssen schlafen. Die Ansteckungsgefahr ist auch dementsprechend gross gewesen. Was die Lage noch verschlimmert hat, ist der Ausbruch vom schlechten Wetter, also vom Monsun gewesen. Und der hat 3 volle Monate angedauert. Unglaubliche Wassermassen sind täglich vom Himmel gefallen und haben jeden Weg und jeden Platz in einen Morast verwandelt. Und es ist gar nicht daran zu denken gewesen, Kinder ins Freie rauszulassen, wo sie sich ein bisschen hätten können verteilen.
Oliver Senn kannte das Heim aus eigener Anschauung. Er hatte längere Zeit dort gearbeitet. Alle Kinder seien von Hautparasiten befallen gewesen.
Daneben hat fast jedes Kind Würmer gehabt, und zwar oft bis 4 verschiedene Sorten. Und haben die ohnehin schon unterernährten Kinder noch völlig auszehrt. Leider hat sich noch ein weiteres Übel eingestellt, nämlich eine Art Skorbut. Das Zahnfleisch hat sich entzündet, die Zähne haben sich gelockert und vielen ist das Blut zum Maul ausgelaufen. Daneben haben wir auch noch schwere Amöbenruhr und Blauhustenepidemien gehabt.
Die Schweiz half mit, die prekären Verhältnisse der Heimkinder zu verbessern.
Die Schweiz hat neue Schlafhallen gebaut, Die Zahl der Kinder ist vermindert worden. Das Essen ist besser und hygienische Massnahmen sind eingeführt worden.
Die Schweiz half und sie verfolgte zu Beginn der 1960er Jahre, mitten im Kalten Krieg gebannt, was mit den Tibetern unter der kommunistischen chinesischen Herrschaft passierte. So strahlte das Schweizer Radio 1964 eine Rede des damals 29-jährigen Dalai Lama aus.
Der Dalai Lama versäumt auch nicht, seinen Tibetern, Erwachsenen wie Kindern, Mut zuzusprechen, sie zum Durchhalten zu ermahnen und ihren Glauben an den Sieg der Wahrheit zu stärken.
Der 14. Dalai Lama, der heute noch als religiöser buddhistischer Führer der Exilgemeinde der Tibeter vorsteht, wandte sich an die westliche Welt. Er war auch in Kontakt mit dem Schweizerischen Roten Kreuz, wie ein weiterer Radiobeitrag von 1964 zeigt.
Toni Hagen, während längerer Zeit Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Nepal, besprach sich bereits 1960 mit dem Dalai Lama und berichtete unter anderem:
Sehr entschieden vertritt der Dalai Lama die Ansicht, es sei dem tibetischen Volke bestimmt, in die ganze nicht-kommunistische Welt verstreut zu werden und überall kleine Inseln tibetischer Kultur zu schaffen, um so viel als möglich an Substanz in eine den Kulturen günstigere Zeit hinüberzuretten.
Von dieser Idee geleitet bat der Dalai Lama damals westliche Länder, tibetische Kinder aufzunehmen. So schrieb die NZZ unter dem Titel Appell des Dalai Lama.
Das amerikanische Komitee für tibetische Flüchtlinge gab bekannt, dass der Dalai Lama die Vereinigten Staaten und andere Länder ersucht hat, 1000 jungen Tibetern als zukünftigen Führern seines Volkes eine Erziehung zu vermitteln.
Diese Meldung rief in der Schweiz einen Mann auf den Plan, der in den nächsten Jahren zur zentralen Figur in der Schweizer Tibeterhilfe werden sollte, den Industriellen Charles Eschimann aus Olten. Er hätte gerne schon länger zwei Kinder aus Korea adoptiert, war aber mit seinem Antrag beim Schweizerischen Roten Kreuz abgeblitzt. Der Appell des Dalai Lama, tibetische Kinder aufzunehmen, schien da wie gerufen zu kommen. Charles Eschimann war Direktor der Tessin-Elektrizitätsaktiengesellschaft, jenes Unternehmens, das damals gerade dabei war, die Schweiz an die Atomenergie anzuschließen. Der politisch einflussreiche Spitzenmanager hatte vor, den Dalai Lama persönlich auf die Möglichkeit anzusprechen, für sich ein tibetisches Kind zu adoptieren. Charles Eschimann, ein begeisterter Alpinist, nutzte seine Bergsteigerkontakte, um mit dem Dalai Lama ins Gespräch zu kommen. Der Regisseur und Autor des Kinodokumentarfilms Tibi und seine Mütter, Uli Meyer, konnte für seine Filmrecherchen mit dem Sohn des Industriellen aus Olten, mit Jacques Eschimann, sprechen und ausgewählte Dokumente im Privatarchiv einsehen. Sein Vater habe, so sagt Jacques Eschimann in der DVD-Edition zum Film, einen Verbindungsmann zum Dalai Lama gekannt, Heinrich Harrer.
Der berühmte Bergsteiger, SS-Scharführer, wie sich dann herausgestellt hat, dem Autor des Buches «Sieben Jahre in Tibet, mein Leben am Hof des Dalai Lama». Harrer hat sich bereit erklärt, den Kontakt herzustellen. Im Herbst 1959 trafen sich Eschimann und der ältere Bruder des Dalai Lama, Thubten Norbu, der damals als Repräsentant der tibetischen Exilregierung im UNO-Sitz der Genf weilte.
Die beiden Männer waren sich schnell einig.
Thubten Norbu erklärte sich bereit, dass Eschimann ein kleines Adoptivkind bekommt. Und im Gegenzug hat sich Eschimann verpflichtet, 20 Tibeterkinder in die Schweiz zu holen, dass die im Kinderdorf Pestalozzi Aufnahme finden, hat auch sich verpflichtet, für die Kosten des zu erstellenden Tibeterhauses im Kinderdorf Pestalozzi zu sorgen.
1960 landete die erste Gruppe tibetischer Kinder mit einer Swissair-Maschine in Kloten. Die Schweizer Filmwochenschau war dabei.
Die Swissair hat asiatische Gäste nach Zürich gebracht. Nicht den erwachsenen Reisenden, sondern tibetischen Kindern gilt unsere Aufmerksamkeit. Es sind Waisen, deren Eltern im Kampf um die Freiheit ihrer Heimat oder auf der Flucht über den Himalaya umgekommen sind. Auf manchem dieser fremden Gesichter spiegelt sich ängstliches Staunen. Aber tibetische Kinder sind, so sagen es die Kenner des Landes, fröhlich und vertrauensvoll. So fern uns ihre Heimat ist, So nah sind sie uns in ihrer kindlichen Lust am Neuen und Sonderbaren, das ihnen begegnet.
Unter den Kindern, die aus dem Flugzeug stiegen, um danach nach Drogen ins Kinderdorf Pestalozzi gebracht zu werden, war die damals 11-jährige Doka Kjaltak. Ihre Erinnerungen schilderte sie später in einer Sendung des Schweizer Radios.
Wir haben gewusst, wir kommen in ein Land, das frei ist und wo wir Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, Ausbildung zu machen und auch wo wir die Möglichkeit haben, unsere Kultur zu pflegen.
Doka Kjaltak war mit ihrer Mutter und zwei Schwestern von Tibet nach Indien geflüchtet. Ihr Vater, der Finanzminister der tibetischen Regierung gewesen war, blieb zurück. Vor dem Abflug in Indien erhielt Doka Kjaltak Ratschläge des Dalai Lama und einen kleinen, süßen Trost.
Er hat auch mit uns gesprochen, dass das für uns eine Chance ist. Und er hat auch uns so Bonbons gegeben aus der Schweiz. Das waren so nachhinein waren das Sukus. Ja.
Die Tibeter-Aktion war angelaufen. Der Industrielle Charles Aschiman hatte bekommen, was er wollte. Einen tibetischen Jungen, Zeten Norbu, den alle Zeti nannten. Charles Aschiman setzte den ersten Erfolg seiner Tibeter-Aktion medienwirksam um. Die Frauenzeitschrift Femina brachte einen Artikel über seine Familie, die als erste ein tibetisches Kind aufgenommen hatte. Es folgte ein Auftritt des Ehepaars Aschiman in der Frauenstunde am Schweizer Radio.
Diese Tibeter hatten ihn sehr gut vorbereitet. Sie hatten ihm während der Reise immer erzählt, er würde wieder neue Eltern finden. Er hat sich scheinbar riesig darauf gefreut, sodass ihn Kloten, kaum habe ich ihn geholt auf dem Flugplatz und ihn zu meiner Frau gebracht, dann ist er also in die Arme gefallen und wollte sie nicht mehr verlassen.
Charles Aschimans Ehefrau erzählte der Radiojournalistin weiter, wie problemlos sich der Junge eingelebt habe.
Zuerst haben wir ein bisschen Angst gehabt und haben gedacht, wie ist er recht und wie nimmt er es auf? Aber er hat es herrlich aufgenommen. Ist also, ich bin runtergehauert und habe so gemacht mit den Armen und er ist drinnen gekommen und ist nicht mehr raus.
Wie schön.
Wie wenn das mein Kind wäre.
Und haben Sie jetzt die Erfahrung, die Sie ihn länger haben, auch gemacht, dass er also sehr anpassungsfähig ist?
Ja, sehr. Er ist sehr intelligent und sehr anhänglich. Er hat einfach ein Liebebedürfnis, wahrscheinlich weil er die Mutter verloren hat. Mhm. Und hat sich am Anfang so an mich angeschlossen, dass ich gar nichts habe. Ich habe keine Bewegung können machen, ohne dass er mir nicht nahe ist. Ich habe nicht können duschen am Morgen, er hat immer geprägt.
Er hat immer
bei mir sein. Und er hat mir sofort vom ersten Moment an, hat er mir Amala gesagt und hat meinem Mann Pala gesagt und hat also uns als richtig als die Eltern angeschaut und das bleibt und das ist so für ihn.
Das ist die Geschichte, die in der Schweizer Öffentlichkeit bekannt ist. Tibetische Waisen haben hier neue Eltern bekommen.
Ja, aber wie haben Sie sich damit verständigt?
Von Anfang an Französisch.
Wir hatten eben das Gefühl, schon am zweiten Tag, als wir Französisch oder Deutsch gesprochen haben, hat er das irgendwie sehr gut verstanden. Er selbst mit verschiedenen Gesten oder so hat sofort, ist nie in Verlegenheit gewesen, was er wollte, hat er uns auf irgendeine Weise erklären können.
Und er hat das alles akzeptiert, was er in ihrer Wohnung und in ihrem Haus gesehen hat, denn ich meine, Betten und das Essen und die Einrichtung und alles ist doch ganz anders, als er es gewohnt ist.
Er hat schon geschaut. Er hat sehr geschaut am Anfang. Und wir haben ihn dann, wo wir heimgekommen sind, sofort ins Bad gegeben. Und haben, das war also das Erste, was ich gekauft habe, ist ein Pyjama. Und hat gedacht, das Kleidchen kann man dann nachher schauen. Ich habe nicht gewusst, wie gross er ist. Und dann haben wir ihn gebadet und zuerst hat er geprägt. Und hat sich dann aber schnell erholt, als er gemerkt hat, dass es nicht zu heiß ist. Und dann hat er ihm zu essen gegeben. Und ich habe ihm am Anfang Gemüsebrei gemacht und habe gedacht, das sei ein kleines Kind. Und wir haben es auch so gemacht mit uns. Aber er hat das schon gegessen, aber er hat Gemüse nicht speziell gern. Und wir haben dann gemerkt, mit der Zeit, was er am liebsten hat, das ist Reis.
Dass die Versetzung in ein fremdes Land für ein tibetisches Kind alles andere als einfach war, erzählte hingegen Mi'kmaq Wangduk Christoph Reit in einer Radiosendung Ende der 1980er Jahre.
Also, wo ich in den ersten Tagen in Basel war, da weiss ich genau, ich habe mich sehr einsam allein gefühlt, weil in dem Darmsaal im Kindheim haben wir am Boden etwa zu 100 haben wir fast aufeinander geschlafen am Boot. Also da haben wir den Körperkontakt gehabt und die Geborgenheit. Und dann bin ich in Basel in ein Bett gekommen, grosses Duvet, ganz allein. Und ich habe mich so allein gefühlt. Und dann bin ich immer am Boden gegangen und habe die Bettdecke am Boden genommen, um am Boden zu schlafen. Das weiß ich auch noch.
Doch solche Stimmen wurden damals nicht laut. Charles Eschimann hatte in der Zwischenzeit vom Kinderheim in der Ramsala ein zweites Tibeterli bekommen, diesmal ein Mädchen. Im Gegenzug versprach er, in der Schweiz weitere tibetische Kinder unterzubringen und begann jetzt erst recht, die mediale Werbetrommel zu schlagen. Auf einen Artikel im Nebelspalter meldeten sich darauf 300 Ehepaare, die ein tibetisches Kind aufnehmen wollten. Dazu der Dokumentarfilmer Ueli Meyer.
Jetzt stand er in der Pflicht. Und das war dann der Beginn dieser Pflegekindaktion. Die Redaktion des Nebelspalters hat dann sämtliche Bewerbungen Eschimann übergeben.
Die Eschimanns luden nun Dutzende von Ehepaaren zu sich nach Hause zum Essen ein und befragten sie.
Die durften dann auch ihre Wünsche nach Alter, Geschlecht äußern. Und Eschimann hat dann insgesamt 132 solche Familien ausgewählt und ihnen eines oder mehrere Pflegekinder zugeteilt. Und das ist darum bemerkenswert, weil Eschimann natürlich absolut keine Erfahrung und auch keine Ausbildung oder irgendwelche beruflichen Kenntnisse hatte von Pflegekind- und Adoptionsproblematik.
Bei seinen Nachforschungen für seinen Kinodokumentarfilm kam Ueli Meyer aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Ihm wurde von den Bundesbehörden damals erlaubt, ohne Zuzug irgendeiner Institution diese Selektion zu machen.
Die Pflegefamilien waren also bald gefunden, die tibetischen Kinder konnten geholt werden. Charles Eschimann reiste Anfang 1961 nach Dharamsala und traf sich dort mit dem Dalai Lama persönlich. Die beiden Männer schlossen einen Vertrag ab.
Der erste Punkt war, dass die Schweizer Pflegeeltern sich dann verpflichten, diese Kinder großzuziehen und auszubilden. In Punkt 2 verpflichtet sich der Dalai Lama, dass er diese Kinder nicht vor Beendigung ihrer Ausbildung nach Indien zurückholt.
Auf diese Weise wurden bis 1964 159 Kinder in Schweizer Familien und 40 Kinder ins Pestalozzi-Dorf vermittelt. Dort wurden für sie eigene Tibeterhäuser gebaut. Wiederum war die Filmwochenschau bei der Einweihung dabei.
Ja, heute ist ein großer Festtag im Pestalozzi-Dorf. Die Einweihung des Tibeterhauses, wo die Kinder aus dem fernen, unglücklichen, von fremder Gewaltherrschaft bedrückten Bergland leben werden. Ein Freund und Kenner ihrer Heimat ist unter den Festgästen, Heinrich Harrer. Im Haus ist alles zum tibetanischen Tee bereit. In der Schulstube gibt es keine Bänke, sondern Matten. Aber richtige Betten werden die kleinen Tibeter doch haben. Wir finden sie jetzt mit ihren Hauseltern im Gemeinschaftsraum, wo es schweizerische oder sind es tibetanische Süßigkeiten gibt. In diesen Kindern wird ein Stück des alten, wahren, liebenswürdigen Tibet in der Appenzellischen Hügellandschaft weiterleben.
Pestalozzi-Dorf oder Pflegefamilie. So kamen Doka, Zeti, Tibi und Mi'kmaq in die Schweiz. Hier sollten sie eine gute Ausbildung bekommen, um dereinst als gebildete Elite in die Heimat zurückzukehren. Doch dieser Wunsch des Dalai Lama sollte nicht erfüllt werden. Die meisten dieser Kinder kehrten nie mehr zurück. Der Wunsch des Schweizer Industriellen Charles Eschimann fand hingegen Erfüllung. Ein zweites Tibeterli, ein Mädchen, zog bei ihm in Olten ein. Sein Sohn Charles Eschimann erzählt:
Das war ein reizendes Mädchen, wo leider kaum ist es bei unserer Familie war, nach ein paar Wochen unglücklich gestürzt ist im Garten und einen Schädelbruch hatte und gestorben ist. Und da waren wir sehr traurig gewesen. Und dann haben wir halt nochmal ein Bett gestellt und haben dann nochmal ein Mädchen bekommen.
Auch der dritte Wunsch auf ein tibetisches Kind wurde erfüllt. Charles Eschimann hatte als Spitzenmanager der Are Tessin Elektrizitätsaktiengesellschaft gute Beziehungen ins Bundeshaus und er verstand es, die nötigen Aufenthaltsbewilligungen für die tibetischen Kinder zu beschaffen. Der Dokumentarfilmer Ueli Meyer hat auch da etwas genauer hingeschaut. Dabei hat er festgestellt, dass der Leiter der Abteilung für internationale Organisationen im Eidgenössischen Politischen Departement, Jakob Burkhardt, dem Industriellen aus Olten besonders verbunden war.
Burkhardt war zuvor ab 1959 Delegierter des Bundesrats für atomare Fragen und in dieser Zeit war er maßgeblich der Verantwortliche für den Vollzug des Bundesgesetzes für Atomenergie. Und natürlich mit Atel-Direktor Eschimann, der zu dieser Zeit das Kernkraftwerk Gösgen plante, das er auch später dann gebaut hat, beruflich aufs Engste verbunden.
Charles Eschimann erwirkte für die tibetischen Kinder den Flüchtlingsstatus für einen dauerhaften Aufenthalt. In der Schweiz rechnete man denn auch nicht damit, dass diese Kinder je in ihre Heimat zurückkehren würden. Zitat aus einer Aktennotiz aus der eidgenössischen Polizeiabteilung, abgelegt im Bundesarchiv.
Die Kinder werden unter Mitwirkung des Dalai Lama unter den Tibeter-Flüchtlingen im schweizerischen Sinne erzogen werden. Sie können später nach Indien oder Nepal zurückkehren. Doch sind sich die Kreise um Herrn Eschimann klar, dass eine eigentliche Rückkehr nach Asien zu dauerndem Aufenthalt in den meisten Fällen nicht mehr in Frage kommen wird.
Auf Schweizer Seite war man sich von Anfang an bewusst, dass der Wunsch des Dalai Lama, die Kinder würden als junge gebildete Erwachsene nach Tibet zurückkehren, nicht erfüllt würde. Mit den Recherchen für seinen Kinodokumentarfilm hat Ueli Meyer außerdem Unterlagen gefunden, die belegen, dass nur wenige tibetische Kinder in Schweizer Pflegefamilien tatsächlich Waisen waren. Er stützt sich dabei auf drei Rechenschaftsberichte, die Charles Eschimann selbst zwischen 1968 und 1978 verfasste. Ueli Meyer.
Daraus ergibt sich, dass von diesen 159 Kindern nur 19 Vollwaisen waren.
Viele dieser Tibeter machten sich als junge Erwachsene auf, ihre leiblichen Eltern zu suchen. Und viele fanden sie auch. Auch der Adoptivsohn der Eschimanns war kein Waisenkind gewesen. Selbst im Pestalozzi-Dorf habe man erst mit der Zeit gemerkt, dass die meisten der tibetischen Kinder, die in Trogen aufgenommen worden waren, gar keine Waisen waren, sagt Ueli Meyer. Außerdem habe man dort festgestellt, dass
es sich bei einer Großzahl dieser sogenannten Waisenkinder um die Kinder von tibetischen Adelsfamilien handelten. Unter anderem war auch ein Kind des ehemaligen Außenministers der tibetischen Regierung in Lhasa darunter. Und das hat man herausgefunden aufgrund der Namen dieser Kinder, wo die Familienname ganz bestimmte Endungen haben, die nur alte Adelsgeschlechter in Tibet tragen.
Dass die Mehrzahl der tibetischen Kinder in der Öffentlichkeit fälschlicherweise als Waisen ausgegeben wurde, wurde nicht publik, obwohl die Pflegefamilien wussten, dass ihr Tibeterli in Indien noch Eltern hatte. Als der damalige Schweizer Botschafter in Indien Albert Gütter feststellte, dass es sich gar nicht um Waisenkinder handelte, wandte er sich an das eidgenössische politische Departement. Zitat aus einem Brief, der im Schweizerischen Bundesarchiv liegt.
Wie Sie wissen, ist am 29. Januar eine dritte Gruppe von tibetanischen Kindern in die Schweiz weggeflogen. Meine Frau und ich haben am Tage vor ihrer Abreise auf der Residenz von ihnen Abschied genommen. Bei dieser Gelegenheit wurde meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass ein guter Teil der in Familien aufgenommenen Kinder keine Vollwaisen sind, sondern noch beide oder doch einen Elternteil besitzen und verständlicherweise der Dalai Lama deren Rückkehr nach Indien oder Tibet befürwortet.
Die Behörden wussten also spätestens 1963, dass der Dalai Lama keine Waisen und außerdem bevorzugt Kinder aus Adelsfamilien in die Schweiz geschickt hat. In der Öffentlichkeit dagegen wurde das Bild der armen tibetischen Waisenkinder aufgebaut. Mit seinen Nachforschungen hat der Dokumentarfilmer Ueli Meyer damit ein weiteres Kapitel in der dunklen Geschichte der Fremdplatzierung von Kindern in der Schweiz aufgeschlagen. Selbst die Historikerin Loretta Selias, die die Geschichte des Pflegekinderwesens in der Schweiz erforscht, ist überrascht.
Ich habe über diese Aktion von Herrn Eschimann nichts gewusst. Es ist aber ein weiterer Hinweis darauf, dass Forschungslücken bestehen in diesem Zusammenhang, vor allem auch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die unbedingt noch wissenschaftlich genauer untersucht werden muss.
Genauer geprüft werden müsste etwa, wann und wo die tibetischen Kinder auf dem Weg vom Kinderheim des Dalai Lama zu den Pflegefamilien in der Schweiz das Etikett Waisenkind umgehängt bekamen. Geprüft werden müsste auch, ob ihre leiblichen Eltern, die in den meisten Fällen noch lebten, mit der Verschickung in die Schweiz überhaupt einverstanden gewesen waren. Tibis Mutter jedenfalls war damit nicht einverstanden, wie der Film von Ueli Meier zeigt.
Tibis Mutter, Juden Jampa, erfuhr davon in diesem Straßenbaucamp ganz oben an der pakistanischen Grenze im Kulumanali-Tal, als ihre Schwester, die in der Ramsala lebte, einen Brief zukommen ließ, in der geschrieben stand, ihr Kind Tibi sei in den Westen verkauft worden, aus diesem Kinderheim.
Tibis Mutter reiste darauf, wie sie im Film von Ueli Meier erzählt, ins Kinderheim nach Dharamsala, um sich dort zu erkundigen, wo ihr Sohn hingekommen sei. Die Heimleiterin, die Schwester des Dalai Lama, konnte ihr keine Antwort geben, sondern zeigte ihr eine Weltkarte, verwies auf die Schweiz und versprach, ihr Sohn käme in ein paar Jahren wieder zurück. Ein leeres Versprechen. Untersucht werden müsste weiter, ob es in der Schweiz tatsächlich keine Behörde gab, die die Pflegeverhältnisse der tibetischen Kinder untersucht hat, zumal es um Adoptionen ging und obwohl das Schweizerische Rote Kreuz Bedenken angemeldet hatte. Dass ein Privatmann zu Beginn der 1960er Jahre auf eigene Faust 200 Kinder in der Schweiz platzieren konnte, erstaune sie allerdings nicht, sagt die Historikerin Loretta Selias.
Es wurden viele Aufgaben des öffentlichen Lebens in private Hände gegeben. Gerade wenn es um Pflegekinder ging, waren viele private Organisationen, kirchliche Organisationen hier beteiligt, die dann auch eben die Finanzen aufboten und so der Staat weniger finanzielle Verpflichtungen hatte. Dann war es sicher auch bei Herrn Eschimann besonders, dass er sehr gut vernetzt war, einflussreich war, genügend finanzielle eigene Mittel hatte, um diese Aktion zu finanzieren. Und dann findet sich schließlich auch noch ein Hinweis in der Aktennotiz bei der Besprechung, als es darum ging, ob er eine Bewilligung für diese Kinder erhalten sollte oder nicht, wurde vermerkt, dass das Volk hier wahrscheinlich nicht gutieren würde, wenn man eine abschlägige Antwort machen würde, nachdem bereits eben in den Medien dieses Thema diskutiert worden war.
In diesem Kapitel der Fremdplatzierung von Kindern bleiben also 50 Jahre nach der Hilfsaktion viele Fragen offen. Muss man von Kinderhandel sprechen, wie dies gegenwärtig deutsche Medien mit Blick auf das Kinderheim des Dalai Lama tun? Waren die Adoptionen in der Schweiz legal? Warum haben die Behörden hierzulande nicht reagiert, als sie merkten, dass die aufgenommenen Kinder gar keine Waisen waren? Und warum gestalteten die Medien das falsche Bild so glänzend mit? Viele Fragen und erst eine vorläufige Antwort. Regisseur Ueli Meier dazu.
Es ist die Frage auch des Nichtwissen-Wollens, die sich in dieser ganzen Pflegekind-Aktion bei allen Beteiligten stellt.
Das war Kontext heute zur Geschichte der tibetischen Kinder in der Schweiz. Eine Sendung mit Sabine Bitter. Der Kinodokumentarfilm «Tibi und seine Mütter» des Filmemachers Ueli Meier ist soeben auch in einer DVD-Edition erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.